wenn dein liebstes Hobby von der Natur abhängig ist und die bald nicht mehr mitmacht. Auch in diesem Winter hat es fürs Skifahren eigentlich zu wenig geschneit. Dass wir trotzdem noch auf die Piste können, dahinter steckt eine gigantische industrielle Entwicklung. Aber zu welchem Preis? Die Datenjournalistin Constanze Bayer vom Bayerischen Rundfunk hat sich damit beschäftigt, wie sich der Skisport in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Und ob es überhaupt noch Sinn macht, Skifahren zu lernen in Zeiten der Klimakrise. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 5. März. Hallo Constanze.
Hallo.
Wenn ich jetzt mal so die Augen zumache und mir das vorstelle, was ist der perfekte Skitag?
Der perfekte Skitag ist auf jeden Fall einer, wo es in der Nacht vielleicht geschneit hat, also ganz frischer Powderschnee ist. Die Sonne jetzt aber scheint, die Pisten perfekt präpariert sind, es ist alles wunderschön fertig gemacht. Und ich bin da sehr entspannt hingekommen, habe vielleicht einen Parkplatz direkt am Lift bekommen und kann jetzt einfach in die sehr bequeme Gondel einsteigen, kann da hochfahren. Vielleicht friere ich sogar nicht, weil es ein bisschen warm ist in der Gondel und kann mich dann eben auf diesem Berg stellen, mir das Panorama anschauen, wo du wirklich kilometerweit schauen kannst. Alles verschneit, alles zuckrig, alles sieht aus wie Väterchen Frost wirklich und dann geht's los und dann fahre ich da runter und es ist alles perfekt präpariert.
Ja, ich sehe es förmlich vor mir, vor meinem inneren Auge. Und jetzt der Reality-Check. Ihr habt eine große Datenrecherche gemacht, wie Skifahren wirklich aussieht mittlerweile. Was habt ihr euch da genau angeschaut und was ist rausgekommen?
Also bei dem Reality-Check hat man tatsächlich mittlerweile die Chance, dass das oft genau so aussieht. Einfach weil man sich wahnsinnig viel Mühe in den Skigebieten gibt, damit das genau so passiert. Aber meistens nicht mehr ganz so romantisch. Das heißt, der Schnee, den du um dich herum siehst, ist wahrscheinlich eher Kunstschnee als Naturschnee, der vom Himmel gefallen ist. Vielleicht sind die kleinen Gipfelketten um dich herum nicht unbedingt so weiß, sondern eher grün. Also ich stehe da, ich habe eine sehr gute Piste vor mir, aber wahrscheinlich unter den Skiern oder unter dem Snowboard jetzt vielleicht nicht unbedingt den Naturschnee, sondern den Kunstschnee, der aus der Schneekanone statt vom Himmel kommt. Und genau das ist das, was wir uns in der Recherche auch angeschaut haben. Wie hat sich das von diesem Naturerlebnis, was man so im Kopf hat, verändert in den letzten 40 Jahren? Also wir haben uns dafür diese alten Skiatlanten vorgenommen. Die wurden damals vom ADAC rausgegeben. Wer die nicht kennt, das sind so dicke, dicke Bücher. Die haben wirklich ein Format A4 groß, sind irgendwie 700, 800 Seiten stark und da werden ganz, ganz viele Skigebiete in den Alpen drinne vorgestellt. Wir haben uns hauptsächlich auf Österreich und Deutschland beschäftigt und haben die Daten dort seit 1986 rausgezogen. Da steht dann nicht nur drinne, für wen ist dieses Skigebiet geeignet, also für Familien oder eher für Leute, die sportlich unterwegs sind, die vielleicht auch noch langlaufen wollen neben dem Alpin. Sondern da steht auch, wie groß ist denn dieses Skigebiet, wie viele Pistenkilometer gibt es, wie viele Leute können in den Liften dort vor Ort transportiert werden, das nennt man dann die Liftkapazität. Und da steht auch drinne, zumindest ab dem zweiten, dritten Jahrgang, ob dort beschneit wird, also wie schneesicher ein Gebiet auch ist. Und diese Daten haben wir zusammengestellt, sodass das mit heute vergleichbar ist, haben uns die Skigebiete von heute dazugenommen und haben dann verglichen von den 80ern bis heute, wie viel mehr wird beschneit, wie viel größer ist die Liftkapazität geworden, haben sich die Pistenkilometer verändert.
Und welche Gebiete habt ihr da konkret verglichen? Du hast jetzt gesagt, ihr habt euch Gebiete in den Alpen angeschaut.
Also wir haben diese große Recherche gemacht für ganz viele Skigebiete. Es sind über 180 Skigebiete bei uns im Datensatz, die wir uns genauer angeschaut haben. Und um das Ganze dann mal beispielhaft zu zeigen, waren wir in zwei Skigebieten, die jeweils für Deutschland und Österreich einigermaßen repräsentativ sind. Also wir waren in Deutschland in Spitzingsee in Bayern und wir waren in Österreich in Meierhofen im Zillertal. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das wird vermarktet als Mount Topolis, also ein ganz großes Skigebiet, 142 Kilometer und dort waren wir.
Also was hat sich denn seit den 80ern vor allem verändert?
Das Größte, was uns aufgefallen ist, sind zum einen die Liftkapazitäten. Die haben sich in einigen Skigebieten einfach verdoppelt. Also wirklich doppelt so viele Menschen, die dort in diesen Skigebieten transportiert werden können. Das heißt, die Lifte sind einfach sehr viel größer geworden, während nämlich gleichzeitig die Pistenkilometer gar nicht so stark gestiegen sind. Also wie lang ist so eine Piste? Wie viele Kilometer kann ich da runterfahren? Die sind gar nicht so stark gestiegen. Mal zum Vergleich, im Durchschnitt von Skigebieten, für die wir genug Daten zusammentragen konnten, ist die Liftkapazität in Österreich um 56% gestiegen. Also es gibt welche natürlich mit sehr viel mehr, aber 56% im Durchschnitt. Und in Deutschland sind die Pisten eigentlich gleich geblieben. Das heißt, die Skigebiete sind jetzt nicht sehr viel größer geworden oder so, dass man sagt, naja, die Liftkapazitäten kommen vielleicht dadurch zustande, dass es einfach noch 5 Pisten mehr gibt. Das ist definitiv nicht so.
Die Industrialisierung im Skigebiet, die kam in deutschen Gebieten also später und auch langsamer. Warum ist das in Österreich so anders gelaufen?
Es gibt zunächst mal den Unterschied darin, wie stark wurde ausgebaut, aber eben auch für wen wurde am Ende ausgebaut. Also die Skigebiete in Österreich, die wir in unserem Datensatz haben, die sind einfach sehr viel größer. Das heißt, die ziehen sehr viel mehr Leute an. Es gibt viel größere Zusammenschlüsse auch. Also, dass sich einzelne Skigebiete wirklich zusammenschließen und sagen, wir vermarkten uns gemeinsam als zum Beispiel das ganze Zillertal und wir machen eben nicht nur jedes Skigebiet für sich sozusagen. Es gibt mehr Lifte, es gibt mehr Beschneiung, es gibt gar nicht so viel mehr Pistenkilometer, aber in Österreich hat das ein ganz anderes Ausmaß. Einfach wirklich alles sehr viel extremer, sag ich mal, und sehr viel früher. Wir sehen gerade bei dem Thema Beschneiung, was natürlich auch massiv gewachsen ist, dass das ein Thema ist, das hat in Österreich einfach sehr viel früher auch angefangen. Das erste Mal, dass wir das in den Büchern sehen, diese Beschneiung, ist im Jahr 1988. Und in Deutschland sehen wir da noch sehr wenige Angaben. Und vergleichbar sind eigentlich dann die Zahlen ab 1993. Und mal so zum Vergleich, also da werden in Deutschland ungefähr 16% der Skigebiete beschneit, die in diesem Atlas drinne stehen, in Österreich schon mehr als die Hälfte. Also es hat einfach wirklich sehr viel früher angefangen. Und mittlerweile ist es fast vergleichbar. Also in Österreich werden fast alle Skigebiete mittlerweile beschneit und in Deutschland auch. Und es muss natürlich auch ein Stück weit so sein, einfach weil viele Skigebiete in Deutschland einfach deutlich niedriger liegen als viele in Österreich, die natürlich sehr viel früher ein Problem bekommen haben mit dem Klimawandel und dem ausbleibenden Schnee.
Warum ist da Deutschland oder Bayern dann eher verzögert quasi im Vergleich zu Österreich? Warum ging das da so viel früher los?
Ich glaube, der Druck war ein ganz anderer. Die Tatsache, dass die Skigebiete sehr viel niedriger liegen, spricht ja eigentlich dafür, dass man hätte früher damit anfangen müssen. Aber ich glaube tatsächlich, einige Skigebiete haben gehofft, dass sie so ein bisschen drumherum kommen. Also wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, warum passiert das in Österreich so viel früher ist, dass die Gäste andere sind. Das heißt, es kommen sehr viel mehr Leute von außerhalb, wenn da sehr viele Ausländer, gerade auch viele Deutsche kommen, in der einen Woche Ferien vielleicht, wie jetzt Faschingsferien oder eben rund um Weihnachten, dann ist es eben wichtig, dass genau zu der Zeit dann eben auch der Schnee liegt und nicht 3 Wochen später oder 3 Tage später. So, das heißt, man hat dort angefangen, zum Anfang, glaube ich, eher die Saison zu stabilisieren. Also man sieht das auch in diesen Büchern sehr schön. Da stand am Anfang immer nur ein allgemeiner Zeitraum dabei, wann das Skigebiet öffnen wird, so ja, Mitte Dezember bis Ende März so ungefähr. Und es ging dann dazu über, sehr konkrete Daten zu nennen. Das heißt aber auch, wenn das Skigebiet an diesem Punkt öffnet, dann muss auch Schnee sein, einfach weil die Leute damit rechnen und zum Teil sehr, sehr weit angefahren gekommen sind und natürlich auch ihren Urlaub so geplant haben. Und das war in Bayern tatsächlich anders. Dass man hier eben aufgrund der Tagestouristen vielleicht gehofft hat, naja, wir brauchen diese großen Investitionen vielleicht gar nicht machen, weil die Leute ja eh so ein bisschen aufs Wetter schauen, ob sie da hinkommen oder nicht. Und hat dann aber eben festgestellt, nee, wir müssen da jetzt nachziehen. Der Klimawandel ist so deutlich, wir sehen den so deutlich in unserem Skigebiet. Der Schnee bleibt einfach so oft aus. Wir müssen jetzt beschneien. Es hilft alles überhaupt nichts. Und die Leute haben halt auch einfach die Wahl, ob sie nach Österreich oder nach Bayern fahren. Und wenn ich dann ein paar Kilometer weiterfahre, dafür aber einen sehr viel bequemeren, vielleicht sogar geheizten Lift habe, dann mache ich das natürlich, wenn ich am Ende fast eh das gleiche zahle. Und deswegen waren die bayerischen Skigebiete dann irgendwann auch gezwungen, diese großen Investitionen einfach zu machen, um so ein Stück weit mithalten zu können.
Mehr Liftkapazität, mehr Lifte in Österreich, mehr künstliche Beschneiung. Heißt das, es fahren mehr Skitouristen nach Österreich als nach Bayern?
Oh, definitiv. Wir haben es uns angeschaut für die 3 Bundesländer eben, Vorarlberg, Salzburger Land und Tirol. Also so die 3 Bundesländer in Österreich, wo man hauptsächlich Ski fährt. Und das waren zuletzt, ich glaube, 43 Millionen Übernachtungen. Also einzelne Übernachtungen. Das ist schon enorm einfach. Das ist ein super wichtiger Wirtschaftsfaktor in Österreich. Und das ist in Deutschland definitiv anders. Also natürlich gibt es dann auch in den Gemeinden Hotels, die auch wichtig sind für die Region, aber es ist nicht ganz so strukturell.
Das heißt, Skitourismus ist in Österreich wirklich ein großer Wirtschaftsfaktor, wovon ganze Regionen dann teilweise leben von diesem Tourismus. Das ist natürlich nochmal was anderes als in Deutschland. Nochmal als Nachfrage für alle, die jetzt in letzter Zeit nicht mehr Skifahren fahren, damit uns mal klar wird, wie viel Geld da auch dran hängt. Was kostet denn im Durchschnitt aktuell so ein Skiurlaub oder ein Skiausflug?
Also man kann erstmal festhalten, es ist einfach sauteuer. Also wenn du da jetzt mit der Familie hinfährst, weiß ich nicht, zwei Erwachsene, zwei Kinder und du fährst dort, wie die meisten es tun, mit dem eigenen Auto hin, fährst du natürlich erstmal mit dem Auto so eine weite Strecke, je nachdem, woher du kommst. Dann musst du die Unterkunft dort noch bezahlen und dann hauen natürlich mächtig rein die Skipässe, also dass ich tatsächlich selber mit den Gondeln und den Bahnen dort überall fahren kann. Und da ist man für 6 Tage bei eben dieser vierköpfigen Familie auch schon bei mehr als 1.000 Euro. Und dann brauchst du ja auch noch Equipment. Genau, das heißt, es ist für die Leute, die da hinfahren, erstmal relativ teuer, aber für die Region auch total wichtig. Ich hatte in Vorbereitung für diese Recherche auch mit dem Deutschen Alpenverein, dem DAV, gesprochen und dort mit Manfred Scheuermann. Der hat lange, lange begleitet, über 30 Jahre, wie sich diese Skigebiete auch entwickelt haben. Und der hat uns gesagt, und das fand ich einen ganz wichtigen Gedanken, warum da auch so viel investiert wird und warum so viel gemacht wird und warum so viel Werbung auch in der Hinsicht betrieben wird.
Der Tourismus hat einfach eine sehr wichtige Funktion im gesamten Wirtschaftsgefüge. Ohne den Tourismus wären die Alpen Abwanderungsgebiet. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass der Tourismus weiter besteht. Und das Skifahren ist einfach Bestandteil des Tourismus.
Das heißt, wenn es diesen Tourismusfaktor einfach nicht gäbe, dann wäre es gut möglich, dass die Leute dort einfach gar nicht mehr wohnen würden und das ähnlich trostlos wie in anderen Gegenden aussehen würde.
Das heißt, dieses Beschneien, das ist nicht mehr dazu da, um ein bisschen nachzuhelfen, sondern da geht es für die Betreiber der Skigebiete ums wirtschaftliche Überleben, also um die Existenz.
Ja, total. Das kommt auch wieder ein bisschen darauf an, wie existenziell das ist auf das Skigebiet, wie hoch ist man da, auch welche Hanglage sozusagen. Also alles, was Richtung Süden ist, hat natürlich nochmal eine schwierigere Position. Aber man kann das schon sagen. Angefangen wurde damit, um die Saison so ein bisschen verlässlicher zu machen, dass man wirklich an einem gewissen Startpunkt anfangen konnte. Deswegen werden zum Beispiel auch Gletscher beschneit. Das war mir total neu. Das wusste ich überhaupt nicht vor der Recherche, dass man auf Gletschergebieten, die eigentlich als so ein fast ganzjahres Skigebiet gelten, eben weil dieser Schnee immer da ist, dass selbst dort zum Teil beschneit wird, weil man eben sagt, man möchte zu einem gewissen Zeitpunkt eröffnen. Und das ist dann dahin gegangen, dass man dachte, oh, gut, dass wir diese Schneekanonen, glaube ich, eigentlich haben, weil sonst wäre so manche Saison ausgefallen. Das hat man tatsächlich sehr schön auch in Spitzingsee gesehen. Der Peter Lorenz hat uns das dort auch erzählt. Der war 21 Jahre lang Geschäftsführer an diesem Skigebiet und ist heute im Aufsichtsrat von diesem Seilbahnbetreiber dort.
Also ich habe jetzt keine Angst, wenn ich jetzt die nächsten 15 bis 20 Jahre anschaue. Weil wenn man jetzt schaut, die letzten Jahre waren ja eigentlich alle sehr schneearm. Und wir haben hier oben bessere Verhältnisse gehabt wie vor 40 Jahren.
Und mittlerweile muss man halt auch einfach mitziehen. Das hatte Meinrad Wilfling in Meierhofen sehr schön gesagt. Der ist Vorstand von den Meierhofener Bergbahnen.
Wir sind eine kapitalintensive Branche. Das ist ein laufender Prozess. Weil wenn man da ins Hintertreffen kommt und einen Investitionsstau hat, ganz schwierig aufzuholen, wirtschaftlich ganz schwierig. Das heißt, man muss da immer dranbleiben.
Es gibt ja einen Grund, warum so viel beschneit werden muss. Das ist der Klimawandel. Wie groß ist der Anteil des Klimawandels an diesen Veränderungen, die ihr euch angeschaut habt?
Ja, das ist der Haupttreiber. Gibt es überhaupt gar nichts drum herum zu reden. Die Alpen erwärmen sich schneller als der Rest vom Kontinent sozusagen. Mhm. Also das ist einfach der Treiber. Es ist weniger Niederschlag, wenn dann kommt alles auf einmal. Das hilft den Skigebieten auch nicht. Und die Temperaturen sind einfach das große, große Thema. Die Saison verschiebt sich auch so ein bisschen, dass es eben weiter ins Frühjahr reingeht, wo der Schnee dann im Zweifelsfall da ist. Aber das ist eben nicht zwingend die Zeit, wo die Leute Skifahren wollen. Und da kommen wir wieder auf diese Erwartungshaltung so ein bisschen, die so in Diskrepanz zu den einfach natürlichen Gegebenheiten stehen. Und ja, man verdient sozusagen da das Geld mit der Natur, aber eigentlich sind die natürlichen Gegebenheiten gar nicht mehr so gut gegeben. Das heißt nicht, dass das jetzt zwingend schwierig ist sozusagen. Also dieser Kunstschnee funktioniert ja trotzdem auch und bringt vielen auch das Erlebnis, was sie sich da erhoffen. Aber es ist natürlich jetzt nicht dieses romantische Bild von den verschneiten, verzuckerten Bergen, wo alles ganz natürlich genauso funktioniert. Dahinter steckt eine Riesenindustrie. Also wenn man sich das mal vorstellt, in Meierhofen gibt es einen Speichersee, damit dort beschneit werden kann. Also weil diese Schneekanonen, die haben dort 350 Stück, die ballern wirklich wahnsinnig viel Wasser in einer Sekunde durch, damit bei der richtigen Temperatur, bei der richtigen Luftfeuchte einfach Schnee entsteht. In diesem Speichersee sind 160.000 Kubikmeter Wasser. Das kann man sich jetzt erstmal schwer vorstellen. Ich habe es mal versucht, in Schwimmbadbahnen umzurechnen. Also es gibt so diese klassischen 25 Meter Becken, die kennt man wahrscheinlich. Die sind so 25 Meter lang, 2 Meter tief und ungefähr 2,5 Meter breit. Mit dem Wasser aus dem Speichersee hätte man davon 1.280 Bahnen nebeneinander. Also ist wirklich ein riesiges Ding. Ein riesiges Ding, wahnsinnig viel Wasser. Und das wird dann eben zu Schnee gemacht und auf der Piste verteilt.
Okay, das sind ja unendliche Mengen Wasser. Skisport wird ja häufiger auch im Hinblick auf die Umwelt kritisiert. Wie nachhaltig kann das überhaupt sein?
Das ist immer schwierig. Also ein ganz wichtiger Punkt beim Skifahren ist die Anreise. Und das ist wirklich mit der wichtigste Punkt. Die meisten Leute, das sagen auch alle, fahren einfach mit dem eigenen Auto zum Skifahren.
Und das heißt, die Abgase sind dann einfach schon ein großes Problem?
Genau, die Abgase, der Verkehr in den Orten auch. Also ich weiß nicht, wer schon mal selber in den Skiurlaub gefahren ist, der kennt halt auch diese tatsächlichen Kolonnen in das Tal rein oder aus dem Tal dann wieder raus am Abreisetag. Es sind einfach wahnsinnig viele Autos. Du hast sehr viel Stau in den Gegenden drumherum. Rund um München ist dann auch immer wieder sehr beliebt, dort ein paar Stunden, sage ich mal, zuzubringen. Das heißt, wenn man da was ändern kann, das wäre tatsächlich hilfreich. Das hat uns Tobias Hipp auch vom DAV, vom Deutschen Alpenverband, auch nochmal bestätigt.
Ja, also die reine Kapazitätssteigerung an sich ist für uns erstmal kein Problem, wo wir als Naturschutzverband auf die Barrikaden müssten oder uns einbringen müssten. Es geht einfach nur wirklich darum, was bewirkt es dann im Besucherstrom, Verkehrsaufkommen, was sind die ganzen Nebeneffekte, die da mitschwingen.
Das ist etwas, was Sie seit langem fordern, dass die Skigebiete eben, wenn sie solche Liftkapazitäten steigern, wenn sie mehr Leute ins Skigebiet letztendlich ja bringen, dass dann auch geschaut werden muss, wie kommen die Leute denn da anders hin als mit dem eigenen Auto, weil das wirklich ein großes Problem ist. Also es gibt immer mal erste Ansätze. Der DAV zum Beispiel hat auch eine Karte gemacht, welche Skigebiete man schon mit der Bahn ganz gut kommt. Es gibt in der Schweiz Verleiher, wo man, wenn man mit der Bahn anreist, sein Equipment günstiger leihen kann, weil das ist ja ein Grund, warum viele Leute mit dem Auto fahren. Du schleppst einfach wahnsinnig viel Zeug mit dir rum. Gerade wenn du da jetzt als Familie unterwegs bist und hast dann irgendwie Klamotten und Equipment, ne, die Skier und dann Stöcker und die ganzen Schuhe und alles. Das ist einfach wahnsinnig viel. Und wenn man das vermeiden kann sozusagen, dann wird es auch attraktiver, mit der Bahn zu fahren. Aber das sind bisher eher Ansätze, würde ich sagen. Und das ist noch nicht so für den Großteil der Leute tatsächlich die Art und Weise, wie sie ins Skigebiet kommen. Und wenn ich dann noch in einem Luxushotel bin, wo die Sauna die ganze Zeit läuft, das beheizte Außenbecken und so weiter, haben wir natürlich wieder das Problem mit dem Energieverbrauch. Wenn die Schneefallgrenze noch weiter nach oben rutscht, was sie wahrscheinlich tun wird, weil wir gegen den Klimawandel nicht genug tun aktuell, dann wird das noch mehr Skigebiete treffen, dass man sich zumindest überlegen muss, ob man allein mit dem Skifahren in der Zukunft noch sein Geld verdienen kann. Ich glaube aber trotzdem, der Reiz dessen, was daran so schön ist, das bleibt ja. Also Manfred Scheuermann vom DAV, der eben so lange dieses ganze Thema auch begleitet hat, der hat mir so schön nochmal erklärt.
Man erkennt, dass es nicht mehr nur um das Skifahren geht. Gerade hier in den Bayerischen Alpen sieht man das sehr deutlich. Man bietet ein Wintererlebnis. Auch für gerade Leute, die aus Deutschland irgendwo anreisen zum Beispiel, die dann auf einmal Sonne sehen. Im Winter ist es oft im Flachland neblig, Hochnebel.
Und dann steht man plötzlich über diesen ganzen grauen Wolken auf dem Gipfel und sieht die Sonne und kann kilometerweit schauen. Das ist dann halt auch einfach wirklich viel Ärger wert. Und es kann natürlich auch immer, das ist glaube ich auch die Hoffnung, dieses Gefühl stärken, dass man da etwas schützen möchte. Das hatte Marlene Friese am Spitzingsee so schön gesagt, die eben auch mit ihren Kindern viel in diesem Skigebiet unterwegs ist und auch mit ihrem Verein, bei dem sie eben Vorsitzende ist und auch Kinder trainiert, und sagt, das ist halt ein sehr intensives Naturerlebnis.
Den Skisport als Sportart finde ich tatsächlich so vielfältig mit den Kindern, und es gibt da, man kann diese Naturverbundenheit eben schon vermitteln, und da haben sie einfach ganz krasse Berührung zur Natur. Und mein Wunsch wäre einfach, dass sie das mitnehmen und dann einfach sorgsam damit umgehen und das dann so weitertragen tatsächlich. Weil sich hier, ich glaube, man kann nur das schützen auch, was man irgendwie lieb gewonnen hat und zu schätzen weiß. Und das ist mir tatsächlich wichtig.
Wie lange kann man denn überhaupt noch Skifahren in Deutschland? Wie lange gibt es diese Skigebiete so noch wie heute?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da kann man sehr viele unterschiedliche Antworten finden. Wir haben versucht, das mit Jürgen Schmude zu klären. Der ist der wissenschaftliche Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus und er ist selber auch Wirtschaftsgeografen. Der hat sich genau mit diesen Skigebieten, die eben schließen mussten und solchen, die es eventuell in der Zukunft tun müssen, auch beschäftigt.
Wir haben eine ganze Reihe von Skigebieten, die nach wie vor so als Liebhaber-Skigebiet oder Skilifte betrieben werden. Und wir haben auch einige Skigebiete, die nur noch dann öffnen, wenn Schnee vorhanden ist. Und wenn kein Schnee da ist, kann man eben nicht Skifahren.
Es wird so Liebhaber-Skigebiete, nannte er das, geben, wo vielleicht die Leute selber das machen, gerade in Bayern, weil es ihnen eben auch traditionell einfach wichtig ist, dass Leute das lernen, dass die Kinder das machen können, dass man draußen ist.
Wobei auch die Zahl der Liebhaber-Skigebiete wird drastisch sinken, einfach weil es zu teuer wird, die Möglichkeiten zum Skifahren dort aufrechtzuerhalten.
Und was eigentlich total notwendig ist und was viele jetzt schon erkannt haben und angefangen haben, ist das Ganze deutlich zu diversifizieren. Also, dass es nicht allein darum geht, Skifahren zu gehen, sondern dass Skifahren ein Teil eines Winterurlaubs ist. Also, dass wir weggehen von einem Skitourismus zu einem Wintertourismus, wo es dann auch darum geht zu sagen, wir gehen vielleicht im Winter wandern. Wenn der Schnee nicht da ist, können wir ja auch länger wandern gehen. Vielleicht gibt es Rodelpisten, für die braucht man nämlich sehr viel weniger Schnee.
Und hast du da eine Jahreszahl für uns? Also wann ist womöglich Schluss mit Skifahren in Deutschland?
Die meisten Untersuchungen gehen da ungefähr bis zum Jahr 2050. Also da wird es wahrscheinlich schon schwierig für viele. Es wird trotzdem so sein, dass es dort Skigebiete geben wird, die einfach so beschneit werden, dass man da trotzdem Skifahren gehen kann. Aber ich glaube, langfristig wird man wirklich zum Skifahren woanders hinfahren. Und ich schätze, im Jahr 2050 wird das dann so sein, dass man da nicht mehr unbedingt dort ist, wo man das jetzt heute ist, sondern daneben in Richtung Schweiz hohe Berge fährt.
Wenn das Angebot noch knapper wird, wird das dann nicht auch alles noch teurer? Also wer kann sich das denn dann noch leisten, in die hohen Lagen und Gletschergebiete zu fahren?
Ja, es wird einfach noch teurer werden müssen, weil diese ganzen Anlagen, die gekauft werden, die müssen ja auch refinanziert werden. Also es ist so ein bisschen so ein Gleichgewichtsspiel. Wie viel muss man investieren, damit die Leute tatsächlich kommen? Wie viel kann man investieren, dass die Leute diesen Preis auch noch bezahlen? Aber die Zeichen stehen darauf, dass es tatsächlich noch teurer wird, weil eben noch mehr Anlagen gebaut werden müssen. Die Skigebiete versuchen da auf zum Teil neue Gruppen von Besuchern sozusagen zu schauen, also wirklich in Richtung noch mehr internationale Besucher auch von weiter weg zu bringen, was natürlich wieder, gerade wenn die Anreise der kritische Punkt beim Skifahren ist, dann auch nochmal ein Problem darstellen kann, wenn es kein sinnvolles Verkehrskonzept gibt, wie die Leute dorthin kommen. Aber ja, ich schätze, es wird in weiten Teilen tatsächlich eine Ecke elitärer noch werden, als es sowieso schon ist.
Ja, und mal ganz persönlich gefragt, also du bist in deiner Freizeit ja auch manchmal im Skigebiet, ne?
Definitiv.
Und was geht in dir vor, wenn du daran denkst, dass es vielleicht sogar in ein paar Jahren kaum noch Skigebiete in Deutschland geben könnte?
Also ich bin selber Snowboarderin. Es ist einfach wahnsinnig schade, weil es ist wirklich eine ganz besondere Art und Weise, Natur nochmal zu erleben. Das ist eine der Sachen, da hat man kein Handy, da ist man nicht am Gucken. Man ist einfach wirklich in dem Moment, man ist da. Das ist ein wunderschönes Erlebnis. Und wenn ich mir vorstelle, dass das in ein paar Jahren weg ist oder dass dann auch wirklich so ist, dass es halt einfach finanziell gar nicht mehr geht, das macht mich schon wahnsinnig traurig. Mhm. Und gleichzeitig ist es immer jetzt schon mit einem gewissen schlechten Gewissen verbunden, dass das ja mit all diesen Schwierigkeiten eben, was das an Energie frisst, wie schwierig die Anreise ist, einfach
aus Umweltaspekten.
Aus Umweltaspekten, genau, dass dieser ganze Aspekt einfach so schwierig ist, dass man eigentlich jetzt schon manchmal denkt, so, oh, eigentlich dürfte man gar nicht, aber man macht es dann trotzdem, weil es so schön ist und weil es eben so eine wunderbare Art und Weise ist, sich in der Natur aufzuhalten.
Mhm. Also da schlagen zwei Herzen in deiner Brust.
Absolut, absolut. Und da bin ich definitiv nicht die Einzige.
Konstanze, vielen Dank dir.
Vielen Dank, Victoria.
Tschüss.
Constanze Bayer von BR Data hat mit uns auf die Vergangenheit und die Zukunft der Skigebiete geschaut. Zu ihrer Datenrecherche hat sie fürs Radio einen Funkstreifzug und einen Film für Kontrovers gemacht. Beides haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Autor der heutigen Folge ist Julius Pretzel, mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Jacqueline Bretschek, Jan Stahlmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Da schauen wir dann auf das momentan schwierige Verhältnis zwischen EU und USA und darauf, ob Europa überhaupt unabhängig von den USA werden kann. Zum Abschluss noch ein Podcast-Tipp. Im Wintersport-Podcast der Sportschau, da spricht Gastgeberin Julia Kleine mit den größten deutschen Wintersportstars, persönlich und in aller Ruhe. Es geht um Erfolge, Rückschläge, private Einblicke und alles, was sie antreibt. Aktuell gibt's exklusive Specials zur Biathlon-WM und zur nordischen Ski-WM. Den Wintersport-Podcast der Sportschau gibt's immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr nochmal in den Shownotes.